Ja, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Heute habe ich ziemlich viele Folien, dann kann ich das auch besser sehen, welche Folie da gerade an ist. Und ich glaube, der Holger schafft das auch, die Kamera da einmal rumzudrehen. Das erste Lied, Der wahre Morgenstern erst aufgegangen, geht schon so ein bisschen in diese Richtung, worum es auch in der Predigt heute gehen wird. Und dann haben wir eben die Abkürzung gehört, BGL, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Blöd gelaufen oder so, ne? Genau, das sind dann für diejenigen, die diese Chance verpasst haben. Aber um diese Menschen geht es in meiner Predigt heute vorrangig nicht, sondern es geht mehr um RGG, richtig gut gelaufen. Also um die Christen, die die Gelegenheit beim Schopf gepackt haben und gesagt haben, Mann, ich habe echt nichts zu verlieren, ich lasse mich drauf ein. Ich glaube daran, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Es geht also um die Vorfreude. Und einige Texte hat die Barbara ja eben auch schon gelesen, die das so ankündigen, dass Jesus wiederkommt. Und ich habe extra heute einige Texte ausgewählt, um das auch deutlich zu machen, dass die Bibel an ganz vielen Stellen davon spricht, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und deswegen auch dieses Thema: Jesus kommt ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde, ein Leben in der Naherwartung. Die Bibel, die fordert uns an vielen Stellen dazu auf, dass wir so leben sollen, dass wir damit rechnen. Also Barbara hat schon eben einige Texte vorgelesen, in denen es genau darum geht: Jesus kommt ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde. Diese Bibeltexte fordern uns auf, dass wir so leben sollen, dass wir damit rechnen, dass wir das einplanen in unserem Leben. Jesus kommt ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde. Auch Jesus hat in einigen seiner Gleichnissen das ganz deutlich gemacht. Wir sollen mit dieser wunderbaren Hoffnung unser Leben leben. Wir, gerade wir, die wir daran glauben. Aber nicht, dass wir Angst davor haben, sondern dass wir uns darüber freuen und sogar begeistert sind. Doch die Frage ist, denken wir überhaupt darüber nach? Und wenn wir darüber nachdenken, diskutieren wir dann vielleicht eher über die Zeichen, von denen ja auch die Bibel spricht, eher über die Zeichen, die das andeuten sollen und ob man diese Zeichen vielleicht übersehen könnte oder welche Auswirkungen diese Zeichen auf uns haben könnten, oder überwiegt die Vorfreude, dass es so sein wird. Jesus kommt ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde, und zwar als Sieger. Alle Menschen werden ihn sehen und ihn als Sieger anerkennen. Und die, die Ja zu ihm gesagt haben, werden dann mit ihm in die ewige Herrlichkeit gehen. Wenn ich so ganz ehrlich sein soll, habe ich mich dabei erwischt, dass ich in der letzten Zeit, so in den letzten Monaten, zu wenig darüber nachgedacht habe. Und meine Begeisterung mal wieder so eine Auffrischung brauchte. Und auch deshalb habe ich diese Predigt vorbereitet. Das ist auch mal eine ganz tolle Möglichkeit, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, um etwas vorzubereiten, dann auch für andere. Also ich wollte mich selber, aber auch meine Gemeinde mal wieder so ganz neu daran erinnern, an diese Tatsache erinnern, dass Jesus ja tatsächlich ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde kommen wird. Und wir Christen sollen deshalb ein Leben in der Naherwartung leben. Denn das wird für die Christen, wenn Jesus wiederkommt, wird das für uns Christen so der Anfang von einer nie endenden Herrlichkeit werden. Also, Barbara hat vor der Predigt schon einige Texte gelesen. Für die eigentliche Predigt, für die Predigt habe ich dann noch so ein paar andere Verse rausgesucht, die ich dann während der Predigt lesen werde. Die ersten Christen und was wir von ihnen lernen können. Wenn wir uns die Bibel anschauen, also gerade auch die Apostelgeschichte oder auch die Briefe, dann stellen wir fest, die ersten Christen, die haben wirklich ganz fest damit gerechnet, dass Jesus ganz bald wiederkommt. Auch Jesus hat in seinen Gleichnissen immer wieder darauf hingewiesen, dass er ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde kommen wird. Ich hatte auch schon innerhalb einer Predigt mal, das ist schon ein paar Wochen her, darauf hingewiesen, dass ich schon seit vielen Jahren möglichst immer ein Kapitel aus der Bibel lese. Jeden Tag ein Kapitel, oh, manchmal vergesse ich es auch oder mache was anderes, aber eigentlich jeden Tag ein Kapitel. Manchmal, wenn sie interessant sind gerade, lese ich sie auch an mehreren Tagen hintereinander. Manchmal entsteht auch eine Predigt daraus, manchmal lese ich auch zwei oder drei Kapitel an einem Tag. Lange Texte in der Bibel zu lesen, hat den ganz großen Vorteil, dass wir Zusammenhänge besser erkennen können. Jetzt bin ich gerade dabei, die Evangelien durchzulesen und dieses Mal war ich erstaunt darüber. Manchmal lese ich mich nämlich auch so Schwerpunkt, worauf möchte ich diesmal besonders achten? Da war ich erstaunt auch, neu erstaunt, wie vielen Gleichnissen Jesus davon erzählt, dass er ein zweites Mal zu uns auf die Erde kommen wird und was das für uns Menschen bedeutet und dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Und gerade weil Jesus immer wieder davon gesprochen hat, war das auch für die ersten Christen ein echtes Gesprächsthema. Die haben gesagt, Jesus, der Auferstandene, der hat immer wieder davon gesprochen. Die haben sich darüber unterhalten, die Christen. Sie haben sich darüber unterhalten, sie haben daran geglaubt, sie haben darauf gehofft. In den vergangenen 2000 Jahren, da gab es auch diesbezüglich immer so Auf und Abs. Da gab es Zeiten, da lebten die Christen diese Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommen wird, nicht so intensiv. Da hat ihnen was gefehlt. Dann wieder dieses aufblühende Hoffnung. Und wenn ich mich ja, in der Christenheit heute so umschaue, dann stelle ich fest, also ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen, sondern es gibt, meine ich, regionale Unterschiede. In unserer sogenannten westlichen Welt mit dem vielen Wohlstand, da hat das Christentum in vielen Gegenden so eine Stagnation, erlebt es gerade so eine Stagnation, da geht es nicht so richtig voran. Nicht überall, aber an einigen Stellen. Und in Ländern wie zum Beispiel Afrika, oder Kontinenten wie zum Beispiel Afrika, da erlebt das Christentum an vielen Orten, nicht überall, aber vielen Orten eine richtige Blütezeit. Aber, jetzt kommt ein Aber, und das ist ein entscheidendes Aber. Wir Christen glauben nicht an Epochen und wir glauben auch nicht an Zeichen oder wir glauben auch nicht an regionales Geschehen, so nach dem Motto, ich kann ja gar nicht richtig glauben, weil ich ja hier in so einer Wohlstandsgesellschaft lebe. Daran glauben wir nicht, sondern wir glauben daran, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird, egal in welcher Zeitepoche wir leben und egal in welchem Land wir leben. Es kommt auf dich drauf an und deine Entscheidung, daran zu glauben, und wie du damit umgehst. Also, lasse dich verändern durch deine gelebte Beziehung zu Gott. Lasse dich verändern durch die Kraft deines Glaubens. Lasse dich verändern durch die Kraft des Geistes Gottes, der in dir lebt. Lasse dich verändern durch deine Gebete und deine Gespräche mit Gott. Und deshalb lasse dich auch darauf ein. Barbara hat eben darauf hingewiesen, ein paar Hefte liegen noch aus. Ich habe noch mal ein paar neue mitgebracht, damit wir auf jeden Fall auch genügend haben zum Mitnehmen. 40 Tage beten und fasten für unsere Gemeinde und für die Städte und Dörfer, in denen wir leben, damit wir uns gegenseitig im Glauben stärken und andere hinzukommen zu dieser wunderbaren Erkenntnis, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Also so ein Programmheft zu haben, ist, glaube ich, eine gute Sache. Das mit nach Hause zu nehmen, super. Aber letztlich kommt es auf deine Einstellung drauf an, was du daraus machst. Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, spricht in Offenbarung 3, Vers 11, siehe, ich komme bald. Selbst nach seiner Auferstehung hat Jesus immer noch davon gesprochen. Warum hat Jesus das gemacht? Weil es Jesus so wichtig war, dass wir das nicht vergessen, dass das doch unsere ganz große Hoffnung ist. Denn dann beginnt für alle Christus-Nachfolger die Zeit ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Traurigkeit. Gott selber wird unsere Tränen abwischen und alle Christen werden dann mit ihm in der ewigen Herrlichkeit sein. Deshalb sollen wir Christen ein Leben in der Naherwartung leben. Also noch einmal, was bedeutet denn Naherwartung in diesem Fall? Ich lebe so, dass ich das Wiederkommen Jesu ganz fest in meinem Leben mit einplane. Ich rechne damit, dass Jesus vielleicht morgen wiederkommt, vielleicht heute Nacht, vielleicht jetzt. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dann freue ich mich darüber und bin sogar begeistert. Denn dann komme ich, ja, im Grunde genommen können wir dann darüber auch ins Staunen kommen. Aber mal wirklich darüber ins Staunen kommen, ich darf dabei sein, das dürfen wir uns dann selber sagen. Ich, der ich Christus nachfolge, darf dann dabei sein, weil ich ein Christus-Nachfolger bin. Ein Leben in der Naherwartung zu leben, das verändert deine Gedanken, das verändert deine Worte, das verändert dein Handeln, das verändert dein Planen, das verändert dein ganzes Leben. Kolosser 4, Vers 5 nach Luther fasst das so ganz komprimiert zusammen. Einer der Texte, es gibt andere auch, aber ich habe jetzt mal den gewählt. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Jetzt habe ich mal denselben Vers nach der neuen Genfer Übersetzung dazu genommen. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Also die neue Genfer Übersetzung ist natürlich eine stark auslegende Übersetzung, aber da erkennen wir noch besser, was mit dieser Aussage, mit diesem Vers gemeint ist. Je begeisterter wir Christen davon sind, dass der auferstandene Sohn Gottes eines Tages wiederkommen wird, desto begeisterter werden wir auch davon erzählen. Je begeisterter wir davon sind, dass wir dabei sind, wir, die wir daran glauben, je begeisterter wir davon sind, umso begeisterter werden wir auch davon erzählen. Jetzt möchte ich nochmal so zwei Probleme unserer westlichen Welt nennen. Also ein Problem ist, also entweder haben wir zu viel zu tun, um uns darüber zu freuen. Manchmal befürchte ich auch zu viel in der Gemeinde zu tun, um uns darüber zu freuen. Oder wir haben es uns zu gemütlich gemacht. Wir haben so viele Sicherheiten, wir brauchen Jesus gar nicht. Was bestimmt dein Leben, deine Arbeit, dein Haushalt? Zu wenig Geld, zu viel Geld, der Ärger mit anderen Menschen. Bist du begeistert von deiner Gemeinde? Also wirklich, bist du wirklich begeistert von deiner Gemeinde, die ja zur Braut Christi dazugehört? Oder siehst du mehr das, was alles nicht so läuft, wie du meinst, dass es laufen müsste? Worüber sprichst du, wenn du vom Gottesdienst nach Hause fährst? Über das, was man vielleicht hätte noch besser machen können? Oder über das, was dich ermutigt hat? Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, spricht, siehe, ich komme bald. Darum geht's. Jetzt ist es schon einige Jahre her. Unsere Kinder, die waren da so weit, dass Iris und ich auch mal so für ein, zwei Tage oder auch mehr Tage wegfahren konnten ohne Kinder. Und darum, Kinder waren halt schon jetzt etwas älter und deswegen hatten sie dann endlich mal sturmfrei, ja? Wie man das dann immer so schön nennt. Interessanterweise wollten unsere Kinder dann immer ganz genau wissen, wann wir wiederkommen. Also nicht nur den Tag, sondern am besten auch die Stunde oder die Minute. Warum? Naja, sie wollten uns eine Überraschung, Eltern lachen, sie wollten uns eine Überraschung vorbereiten, ja, haben sie auch gemacht. Aber es war dann auch nicht schwer zu erkennen, dass sie diese elternfreie Zeit dann auch bis zur letzten Minute auskosten wollten. Mit dem Aufräumen zu beginnen, reicht ja auch ein paar Minuten vorher. Ist dann zwar so ein bisschen stressig, aber kann sagen, hat meistens doch ganz gut geklappt. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, war es so ähnlich. Und wenn wir ehrlich sind, dann liegt das ja auch in der Natur vieler Menschen, nur das zu machen, was nötig ist. Immer auf die letzte Minute. Und das ist sicher auch der Grund, weshalb uns Gott nicht den Tag und schon gar nicht die Stunde gesagt hat, wann Jesus eines Tages wiederkommen wird. Gott will, dass wir alle Zeit bereit sind. aber nicht deshalb, weil wir uns unter Druck gesetzt fühlen, sondern weil wir Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Jesus haben. Das Leben eines Menschen ist oft von seinen Sehnsüchten geprägt. Das Leben eines Menschen ist ganz oft von seinen und ganz viel von seinen Sehnsüchten geprägt. Deshalb wird das Leben eines Menschen auch von diesen Sehnsüchten geleitet. Und je größer deine Sehnsucht in deinem Herzen ist, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird, desto mehr wird dich diese Sehnsucht auch in deinem Leben leiten. Ich lese gleich einen Text aus dem 1. Johannesbrief und diese Verse machen deutlich, dass wir Christen wirklich zu Recht diese Sehnsucht in unserem Herzen haben. Ich lese mal 1. Johannes 2, 28 bis 3, Vers 3, nach der Hoffnung für alle. Da schreibt Johannes: Meine Kinder, lasst euch durch nichts von Christus trennen. Dann werden wir ihm voll Zuversicht entgegengehen und brauchen sein Urteil nicht zu fürchten, wenn er wiederkommt. Ihr wisst, dass Christus gerecht ist. Also können wir davon ausgehen, dass jeder, der nach Gottes Geboten lebt, zu seinen Kindern gehört. Jetzt Kapitel 3, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, wird alles daran setzen, ganz für Gott zu leben, so wie Christus es getan hat. Solche Bibeltexte sollten wir immer wieder lesen, weil sie uns an unsere ureigentliche Sehnsucht und Hoffnung erinnert. Und uns diese Sehnsucht, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und was das für uns bedeutet, für uns, die wir ihm nachfolgen. Jesus kommt wieder. Das erfüllt mein Leben mit einer freudigen Erwartung. Lass uns mal noch ein bisschen über diese Verse aus dem 1. Johannesbrief nachdenken. Vers 28, hier erklärt Jesus, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Also mit lieben Kinder, ich finde das ein toller Ausdruck, sagt er, also Kinder Gottes, das sind die, die Christus nachfolgen, die Christen. Das Entscheidende, meine lieben Kinder, sagt er, bleibt Christus treu. Wenn wir Christen mit Jesus eng verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht ihm entgegentreten können. Das heißt, Jesus kommt zu uns Menschen auf die Erde und er wird alle Christen mitnehmen in seine vollkommene Herrlichkeit. Das hat Jesus uns deshalb gesagt, damit wir jetzt schon Mut und Freude und Zuversicht haben in unserem Leben. Selbst wenn Kinder sich darüber freuen, wenn sie mal zu Hause sturmfrei haben, so freuen sie sich dennoch, dass die Eltern wieder nach Hause kommen. Wenn die Polizei da an der Tür klingeln würde und sagen, tut uns leid, also eure Eltern kommen nicht wieder nach Hause, sie hatten einen Unfall, sind beide ums Leben gekommen, dann bricht für diese Kinder eine Welt zusammen. Wer wird sich jetzt um sie kümmern? Jesus aber, er ist der auferstandene Sohn Gottes, der kann nicht mehr ums Leben kommen. Und wir sollten uns mehr darüber freuen, dass Jesus eines Tages wiederkommt, wie sich Kinder über ihre Eltern freuen. 1. Korinther 16, 22, da steht Maranatha, unser Herr kommt oder unser Herr komm oder unser Herr kommt. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Das war auch der Gruß der Christen, die haben sich so begrüßt, um immer wieder daran zu erinnern, Jesus kommt wieder. Wenn wir Christen uns gegenseitig dieses Maranatha zurufen, dann erinnern wir uns an diese Sehnsucht, die wir doch alle haben. Sehnsucht und Hoffnung, wonach? Nach einer real existierenden Begegnung mit dem Auferstandenen. Mit der gleichen Hoffnung endet auch das letzte Buch der Bibel, Offenbarung 22, 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, und Johannes, der kann nicht anders, als darauf zu antworten mit Amen, ja, komm, Herr Jesus. Jesus kommt wieder, das erfüllt mein Leben mit einer neuen Hoffnung. Jetzt geht es um die Verse 1. Johannes 2, 29 bis 3, Vers 2 ungefähr. Kurz gesagt, Christen sind Gottes Kinder. Nicht, weil die Christen etwas besonders toll gemacht haben, sondern sie sind Gottes Kinder aus Gottes Gnade heraus, aus der Vergebung heraus, weil Gott gnädig ist. Johannes hat mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, geschrieben in 1. Johannes 3, Vers 1, das schreibt Johannes, seht doch, das ist so diese Aufforderung, mach doch mal deine Augen auf oder vielleicht mal wieder ganz neu auf, dein Herz auf. Das ist so diese Aufforderung, jetzt schau mal noch mal ganz genau hin, mit dem ganzen Sein, was du bist, sieh doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Was für ein Vorrecht. Gott ist der Allmächtige. Er ist der mächtige Schöpfer. Er hat die Erde geschaffen, auf der wir leben. Er hat das für uns Menschen unendlich große Weltall geschaffen. Und von diesem Gott sollen wir die Kinder sein? Ja, sagt Johannes, ja. So ist es. Es ist wahr. Wenn wir uns überlegen, dass manch einer schon neidisch ist, dass der Freund ein Kind von reichen Eltern ist, dann sind wir schon manchmal neidisch. Oder wenn jemand sagt, boah, ich habe einen total berühmten Verwandten oder irgendwie so, oder ich habe mal mit dem Präsidenten ein Essen gegessen oder so, dann denkt man, wow, ne, das kann auch nicht jeder. Ne, das hat nicht jeder. Viele Menschen möchten gern berühmt sein oder zumindest Freund von einem Berühmten sein. Aber was ist das schon gegen diese wunderbare Tatsache, das müssen wir uns mal vorstellen, was ist all das, wenn wir zum Beispiel Freund von jemandem Berühmten sind, was wäre das gegen diese Tatsache, dass wir, die wir Christus nachfolgen, Gottes Kinder sind? Gibt es einen höheren Wert? Gibt es eine größere Auszeichnung? Gibt es ein erstrebenswerteres Ziel? Nein. Und deshalb müssen wir, die wir es sind, auch mit tiefer Dankbarkeit und Freude erfüllt sein. Und dennoch haben wir ein Problem, auch das steht in 3 Vers 1, da wird das beschrieben. Das Problem lautet, die Menschen, die nicht an Gott glauben, erkennen nicht, dass wir Kinder Gottes sind. Da steht also, die Menschen, die wissen gar nichts damit anzufangen, Kinder Gottes, sie kennen noch nicht mal Gott. Stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn das ganz umgekehrt wäre. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, wie schön es wäre, wenn wir, also die Christus-Nachfolger, so durch die Straßen gehen würden und die Menschen, die Christus und Gott noch nicht kennen, wenn die dann so ehrfürchtig die Köpfe zusammenstecken würden und sagen würden, wow, guck mal, das ist ein Kind Gottes. Das ist ein Kind dessen, der die Welt gemacht hat. Und dass sie so richtig ehrfürchtig und neidisch sagen, man, die haben was, was wir nicht haben. Wäre doch echt super, oder? Also ich fände das toll, wenn es so wäre. Ist leider nicht so, aber wenn man das mal so von der anderen Seite betrachtet, dann kann man das auch mal besser erkennen, was für ein Vorrecht wir, die wir das schon erkannt haben, haben. Also so ist es leider nicht. Stattdessen verhalten wir Christen uns oftmals noch nicht mal so, dass wir, wie wir es sollten. Auch Christen sehen in dem anderen Christen nicht vorrangig immer die Gotteskindschaft, sondern andere Dinge. So nach dem Motto, ach, das ist die, die sich immer so komisch anzieht. Oder Das ist der, der immer so schief singt. Und das wären jetzt harmlose Dinge, die ich jetzt hier genannt habe. Ja, es gibt Probleme auch zwischen Christen innerhalb einer Gemeinde. Und diese Probleme, die sollten möglichst immer gelöst werden. Aber über alledem dürfen wir nicht vergessen, auch der andere Christ, über den ich mich ärgere, ist ein Kind Gottes und wir werden gemeinsam die Herrlichkeit verbringen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Jesus kommt wieder. Das erfüllt mein Leben mit neuer Zielstrebigkeit. Wer diese Hoffnung hat, wird alles daran setzen, ganz für Gott zu leben, so wie Christus es getan hat. Jesus kommt wieder. Das bedeutet nicht, dass ich mich wie so ein Gejagter fühlen muss, sondern ich bin froh, dass ich mich ihm nähern darf. Ich lebe ein Leben voller hoffnungsvoller Erwartung. Ich tue alles, um so für Gott zu leben, wie Christus es mir vorgelebt hat. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass ich von meinen Verpflichtungen zu Gott hingetrieben werde, sondern ich lasse mich von seiner Liebe zu ihm hinziehen. Durch diese Predigt habe ich auch mich wieder ganz neu daran erinnert, worum es denn wirklich geht. An diese Naherwartung erinnert, diese Naherwartung zu leben. Ich weiß, dass Jesus ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde kommen wird, vielleicht morgen schon. Lass uns das mal wirklich mal so verinnerlichen, vielleicht morgen, vielleicht heute Nacht, vielleicht können wir diesen Gottesdienst nicht zu Ende feiern. Kann ja sein, dass Jesus wiederkommt in dieser Zeit. Dann können wir dieses Fest, diesen Gottesdienst nicht zu Ende feiern, aber auf uns wartet dann ein vollkommenes Fest, das wir dann bis in alle Ewigkeit feiern können. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr erfüllt mich das auch mit Freude. Schon seit einigen Wochen habe ich darüber nachgedacht, dass ich mal wieder so eine Naherwartungspredigt halten will. Und ich denke, das war jetzt auch Zeit, das zu tun. Ich jedenfalls bin schon bei der Vorbereitung wieder ganz neu daran erinnert worden und ich hoffe, dass du dich auch mit hast hineinleben lassen in diese wunderbare Tatsache, dass diese Freude, dass Jesus eines Tages wiederkommt, dass die größer ist als alles andere, was wir überhaupt an Freude auf dieser Welt erleben können. Herrlich. Der auferstandene Sohn Gottes kommt ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde. Er wird dann alle seine Nachfolger mitnehmen in seine ewige Herrlichkeit. Was für ein wunderbares, großartiges Geschenk. Ich darf dabei sein, weil ich ein Christus-Nachfolger bin. Also ich freue mich, dass du heute hier bist und ich habe dir das heute gesagt, weil mir das auf dem Herzen lag, dich daran zu erinnern, an diese Freude. Und denk jetzt, wenn du nach Hause gehst, nicht wieder, ach, dies muss ich noch erledigen, das noch und darüber habe ich mich geärgert oder das hat nicht geklappt. Das sind alles Gedanken, ja, kannst du auch haben, aber lass doch die Freude darüber, dass du dazugehörst, wenn Jesus wiederkommt, dass du schon jetzt dazugehörst, aber wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, dass du dann mit ihm dieses ewige, herrliche Fest feiern kannst. Lass mal die Freude überwältigen, dich von dieser Freude überwältigen. Das war ein Gruß, den die Christen sich zugerufen haben. Maranatha, unser Herr kommt. Und Offenbarung 22, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und dass wir dann sagen, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir nähern uns dir. Wir können uns dir nähern, indem wir mit dir reden. Und dank für dieses wunderbare Geschenk, für diese Möglichkeit. Du bist der Herr, der Gott, der Allmächtige. Und wir beten dich an. Und wir danken dir, Jesus, für diese Zusagen, die du uns gegeben hast und die du uns auch als der Auferstandene gegeben hast. So wie du eines Tages, wie du damals das erste Mal zu uns Menschen auf die Erde gekommen bist, so wirst du auch ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde kommen. Und wir bitten dich, dass uns diese Hoffnung und diese Sehnsucht und diese Freude erfüllt und unser Denken, unser Reden, unser Handeln bestimmt. Du bist der Herr aller Herren, König aller Könige. Wir beten dich an. Amen.
herrschte auf Erden, die dunkelste Nacht. Da wurde Jesus als Mensch geboren. Er hat uns Gnade und Wahrheit gebracht. Das Wort wurde Fleisch und das Licht wohnte bei uns. Es scheint in der Nacht. Für uns geboren, für uns gestorben, er nahm die Sünde der Welt mit ins Grab. Am dritten Tag ist er auferstanden.
Welch herrlicher Tag, welch herrlicher Tag.